Deutschlandfunk, Andruck.
Faschismus verstehen. Unter dieser Überschrift holen wir, die Literaturredaktion im Deutschlandfunk, Bücher wieder aus dem Regal, die man aktuell wieder lesen sollte. Angesichts des erwarteten Rechtsrucks bei der Europawahl stellen wir heute den Kulturpessimismus als politische Gefahr in den Mittelpunkt. Das gleichnamige Buch des Historikers Fritz Stern aus dem Jahr 1961 ist eine eindringliche Warnung vor einem Phänomen, das auch heute noch vielen Menschen anschlussfähig erscheint. Die Warnung, dass Kultur, wie auch immer man sie definiert, verfalle, bedroht sei und gerettet werden müsse. Gerettet natürlich mit den Ideen des Nationalismus, des Reaktionären, des Rechtsextremismus. Ein Motiv der konservativen Revolution, deren Schriften und Gedanken Fritz Stern in seinem Buch anhand von drei Protagonisten vorstellt und deren Bedeutung für den Nationalsozialismus er herausarbeitet. Für unsere Reihe haben wir Extremismusexperten und Buchautoren gebeten, ihre Buchempfehlung mit uns zu besprechen. Der Vorschlag für Fritz Sterns Buch kam vom Dramaturgen und Sachbuchautor Bernd Stegemann. Herr Stegemann, als wir uns für die Reihe Faschismus verstehen umgehört haben, wurde dieses Buch mehrfach genannt. Es wird ja auch nach wie vor verlegt. Was macht diesen Titel so zeitlos?
Also das Buch ist ja aus den 60er Jahren, also eigentlich schon ziemlich alt. Aber ich habe es jetzt nochmal gelesen. Ich hatte es vor vielen Jahren schon mal gelesen und ich war wieder sehr begeistert, weil es erstens wahnsinnig gut geschrieben ist. Also es macht auch Spaß, das zu lesen. Man erfährt unglaublich viel über diese Vorgeschichte des nationalistischen, völkischen, antisemitischen Denkens, was dann im 20. Jahrhundert so unglaublich brutal zugeschlagen hat. Und das ist für mich sehr interessant, dass man begreift, was eigentlich die Wurzeln von etwas sind, was man dann später als etwas unglaublich Katastrophales quasi erleben musste. Weil ich immer dazu neige, natürlich aus einer alten, sag ich mal, Hegel-marxistischen Schulung, dass die Dinge nicht vom Himmel fallen, also nicht plötzlich einfach da sind. Auch das Schreckliche nicht, sondern dass es immer Vorgeschichten gibt für alles. Also alles entsteht aus etwas. Und diesen Entstehungsprozess, den beschreibt Fritz Stern unglaublich anschaulich und tatsächlich auch sehr, sag ich mal, gut lesbar.
Fritz Stern, geboren 1926, gestorben 2016. Er emigrierte während der NS-Zeit mit seinen Eltern in die USA. Er wurde Historiker, ein Experte für deutsche Geschichte. Und dieses Buch ist aus seiner Dissertation hervorgegangen. Es erschien 1961 in den USA, zwei Jahre später dann auch auf Deutsch. Und hier war das, wie Norbert Frey im Vorwort schreibt, geistesgeschichtliche Aufklärung. Die Rolle der konservativen Revolution, die uns ja jetzt, sage ich mal, seit den Nullerjahren schon sehr bewusst ist, war also in den 60er Jahren noch nicht so erforscht und bekannt.
Naja, einerseits vielleicht noch nicht so erforscht, andererseits war der Schrecken des Nationalsozialismus natürlich noch deutlich näher in 1960. Also sprich, der Grund, dieses Buch zu schreiben, war natürlich noch viel existenzieller, als er es vielleicht heute ist.
Ja, das heißt, dieses Buch hat also zusammen mit anderen Veröffentlichungen dazu beigetragen, das Wissen um die Bezüge der konservativen Revolution zum Nationalsozialismus aufgeklärt, also verständlich zu machen, was passiert, wenn Ressentiment zu Politik wird. Und Stern hat hier exemplarisch drei Denker und Publizisten der konservativen Revolution ausgewählt, die eben zeitlich aufeinander folgten, sich auch auf ihre Vorgänger bezogen. Das waren Paul Delagarde, Julius Langbehn und Arthur Müller-Vandenbroek. Und Stern beschreibt dabei auch die politischen Stimmungen aus diesen verschiedenen Epochen. Er beschreibt, wie damals eben der Kulturpessimismus wuchs. Von den 50er über die 90er Jahre des 19. Jahrhunderts bis eben in die Zeit der Weimarer Republik. Und das ist schon deshalb spannend, weil wir ja meist eher an die späteren Stichwortgeber der konservativen Revolution denken, Karl Schmitt oder Oswald Spengler. Stern aber beginnt seine Untersuchung mit Paul Delagarde. Der war Orientalist und Religionswissenschaftler, lebte von 1827 bis 1891. Ich fasse mal kurz zusammen, was dieser Mann wollte. Er war gegen Liberalismus, das moderne Leben, gegen Parteien und Parlamentarismus und für eine Wiedergeburt der Nation und eine, ja, sozusagen nationale Religion. Lagarde bezeichnete sich als konservativen Radikalen, beklagte kulturellen Verfall und politische Uneinigkeit. Und was ganz bemerkenswert ist, bei aller Kritik würdigt Stern aber auch Lagardes Prognosen damals als scharfsinnig und hebt sogar gewissermaßen hervor, dass Lagarde die Kulturkrise erkannt und genutzt hat, die pessimistische Stimmung sozusagen gesteigert hat. Würden Sie das auch so lesen, also nicht zustimmend, aber durchaus anerkennend?
Ja, das zeichnet das Buch von Fritz Stern aus, dass er quasi unpolemisch mit diesen doch sehr drei toxischen Denkern umgeht. Also, dass er sie wirklich versucht, in ihrer ganzen mehr Widersprüchlichkeit und mehr Dimensionalität überhaupt erstmal entstehen zu lassen. Und das verhilft dem Leser, der Leserin heute, glaube ich, zu einem vertieften Verständnis dieser Wurzeln dieser schrecklichen völkisch-nationalistischen Ideologie. Also der englische Titel ist eigentlich viel schöner als der deutsche, der ist ja The Politics of Cultural Despair, also Politik der kulturellen Verzweiflung. Das ist bei diesen drei Denkern halt sehr, sehr dominierend für ihr ganzes Leben gewesen, dass sie zutiefst verzweifelt waren an ihrer eigenen Gegenwart. Und diese Verzweiflung hat halt nun so verschiedene Komponenten. Das eine ist etwas, was sie sicherlich dann mit dem Marxismus verbindet. Also sie waren sehr entsetzt über diese Zerstörungskraft des Kapitalismus und der Industrialisierung, also die große Verarmung, die Proletarisierung weiter Teile der Bevölkerung, die Orientierungslosigkeit, die Haltlosigkeit, die Heimatlosigkeit, also alles Stehende und Ständische verdampft, wie es bei Marx heißt, das nehmen sie genauso wahr, nur sind dann die Schlüsse, die sie daraus ziehen, halt völlig diametral, gehen sie in eine andere Richtung. Und da kommt man dann zu diesem nächsten Punkt, den Sie schon nannten, das Ressentiment. Also das ist natürlich der Glutkern dieser drei Ideologen, ist, dass sie von Ressentiment getrieben sind. Und jetzt kann man natürlich überlegen, was ist eigentlich Ressentiment? Das ist natürlich letztlich eine Kränkungserfahrung, also ein Gefühl des Zurückgesetztseins, des Nicht-Gesehen-Werdens, des sozusagen Beleidigtseins. Und dieses Gefühl haben sie dann, sag ich mal, massiv gepusht. Also sie haben es in sich selber sehr groß gefüttert, das Ressentiment. Sie haben quasi ihre gesamte Energie daraus gezogen, dass sie sich als Personen inszeniert haben und auch selber offensichtlich so empfunden haben, denen von der Welt ständig Unrecht angetan wird. Und das ist, wie man in sich selber sehr leicht herausfinden kann, tatsächlich eine ganz starke Triebkraft. Also wenn man etwas tut, weil man irgendwie sich zurückgesetzt fühlt, dann ist das unglaublich stark, aber eben auch unglaublich gefährlich. Und diese Gefahr haben sie dann halt ausbuchstabiert.
Und das ist ja auch eine Parallele zu heute, oder? Diese Unzufriedenheit, dieses sich ungerecht behandelt fühlen, sich übergangen fühlen, das ist ja auch etwas, was jetzt tonangebend ist bei Extremrechten.
Ja, absolut. Das ist bei Extremrechten, glaube ich, der rote Faden, der sich durchzieht. Immer dieses Gefühl von, wir kommen zu kurz, wir sind bedroht, unsere Nation ist dem Untergang geweiht oder das ganze Abendland gleich mit. Also es sind immer diese apokalyptischen Szenarien, aus denen man dann quasi die nicht nur die Legitimation, sondern regelrecht die Aufforderung ableitet, jetzt in so einer Art von Widerstand zu gehen, so einer Art von Aufbegehren zu gehen, um das Allerschlimmste vielleicht noch abwenden zu können. Und das ist eben das Tolle wieder an dem Sternbuch, weil er das doch relativ, sage ich mal, plastisch beschreibt, diesen psychopolitischen Horizont, in dem das stattfindet, kann man eben als heutiger Leser dann auch sehen, na okay, das ist eben leider nicht mehr nur eine Eigenart des Rechten, sondern es ist eben auch eine Eigenart von anderen aktivistischen und radikalen politischen Bewegungen. Also Stichwort Russland, inszeniert sich ja als total vom Westen quasi in die Enge getriebene Nation, die jetzt gar nicht mehr anders kann, als sich mit Waffengewalt zu wehren. Aber auch so etwas, und da wird es natürlich besonders interessant, und darauf verweist er in seinem Vorwort 1974 schon, Teile der 68er-Bewegung waren natürlich auch vom Ressentiment getrieben. Und bis heute kann man sagen, dass ein gewisser apokalyptischer Ton in der Klimabewegung oder in der Klimapolitik natürlich auch nicht frei davon ist, in so eine Art von Abgründigkeit abzurutschen.
Stern schreibt auch über die Bewunderer dieser Thesen, zum Beispiel bei Lagardes Theorien, da waren Friedrich Naumann und Christian Morgenstern unter anderem angetan. Und er erklärt, dass sie sich eben diesem Kulturpessimismus angeschlossen haben, zunächst übrigens auch Thomas Mann, aber diese zerstörerischen Aspekte, die eben auch in Lagardes Schriften sind. Er wollte Liberale und Juden dezidiert ausschalten, dass diese imperialistischen Pläne und diese zerstörerischen Pläne irgendwie überlesen wurden. Hat Sie das überzeugt in Sterns Argumentation, dass sich da jeder so das rausgepickt hat, was passt?
Ja, ich glaube, dazu neigen wir Menschen sowieso, wenn wir Welt oder auch Texte wahrnehmen, dass wir natürlich Resonanzräume für bestimmte Meinungen, bestimmte Theorien haben, die uns dann sehr überzeugend erscheinen. Und anderes, was uns weniger überzeugend erscheint, wird dann auch gerne mal überlesen oder quasi nicht erinnert. Also ich glaube, diese selektive Wahrnehmung ist sowieso etwas sehr Verbreitetes. Da ist natürlich wiederum der Vorteil des Historikers, dass er dann quasi mit einem etwas weiteren Blick auf die Dinge gucken kann und sie nicht immer unbedingt auf sein eigenes Meinungsspektrum zurückbeziehen muss. Aber es ist natürlich total interessant, dass so große Denker wie Thomas Mann, ich meine, wir erinnern uns an seine Schrift zum Ersten Weltkrieg, dass er natürlich doch sehr affiziert war von dieser Bewegung, sich dann in den 20er Jahren davon sehr wieder emanzipiert hat, aber in den Anfängen doch stark das wohl gut fand.
Lagardes Schriften fanden in den 20er Jahren wieder Verbreitung, ebenso die von Julius Langbehn, der zweite Protagonist im Buch. Sein erfolgreichstes Buch war Rembrandt als Erzieher. Das hat er 1890 anonym veröffentlicht. Darin brandmarkt er moderne Kultur und Wissenschaft. Kunst sei der höchste Wert und das Mittel der deutschen Erziehung. Und Langbehn beansprucht Rembrandt darin als niederdeutschen Künstler und als Idealtypus, der Einfachheit und Intuition verkörpern solle. Und kurz zusammengefasst soll das Zeitalter der Kunst das Zeitalter der Wissenschaft ablösen. Also auch hier sehr gegenaufklärerisch, wissenschaftsfeindlich, intellektuellenfeindlich etc. Langbehns Werk wurde auch als nationalistische Hoffnung in den 20er Jahren populär, was hier auffällt in Sterns Buch. Er ist mit Langbehn weniger milde, also er kann diesem sehr erfolgreichen Buch gar nichts abgewinnen. Er findet es wirr und ermüdend, widersprüchlich und ich sage noch ein paar Stichworte, uninspiriert und unfertig, was sich auch ein bisschen amüsant liest. Was denken Sie, warum bewertet er die beiden, also Lagarde und Langbehn, so unterschiedlich?
Naja, Lagarde war ja tatsächlich ein auch hoch angesehener Theologe und dann auch Professor für Theologie, hat dort auf einem ganz wissenschaftlichen Gebiet auch sich seine Meriten erworben. Langbehn wiederum war ja wirklich ein Autodidakt und auch jemand, der sich wirklich selber völlig außerhalb der Gesellschaft gestellt hat. Und ich habe mal per Zufall auf dem Flohmarkt dieses Rembrandt-Buch für ein paar Mark kaufen können und habe da heute Morgen nochmal reingeschaut. Und man kriegt sofort ganz schlechte Laune, wenn man das liest. Das ist eine wirre Aneinanderreihung von, was ihm gerade so einfällt. Und das alles aber grundiert von so einem tiefen Groll und so einem tiefen Missmut. Also das ist überhaupt kein Buch, was einem irgendwie Freude machen könnte, sondern es triggert die ganze Zeit so einen tiefen Hass eigentlich auf die Welt und so ein übles Gefühl von Besserwisserei geht von dem Buch auf jeder Seite aus. Mhm. Und ich glaube, da hat der Stern zu Recht sehr aversiv drauf reagiert, weil wirklich in der Sprache schon selber das ganze Ressentiment sich quasi manifestiert.
Der dritte in der Riege ist ja Arthur Möller-Vandenbroek. Lebte von 1876 bis 1924. Auch er fühlte sich von wilhelminischer Kultur und Politik abgestoßen. Er wollte den neuen nationalistischen Glauben, ein neues Reich, war eben gegen Parteien, Parlamentarismus. Und 1922 schrieb er das Dritte Reich. Das wurde von vielen später als Prophezeiung gedeutet, war aber, wie Stern ja zu Recht rausstellt, eher eine Projektion seiner Kulturkritik. Veröffentlicht wurde das 1923. Und wichtig ist, glaube ich, hervorzuheben, dass Möller-Vandenbroek einer der ersten war, der die sogenannte Dolchstoßlegende vertritt, wonach eben der Krieg den Deutschen nicht nur aufgezwungen worden sei, sondern man habe sie zudem getäuscht mit der Aussicht auf einen gerechten Frieden und die Parlamentarier hätten die erfolgreichen Soldaten um ihren Sieg betrogen, dann zuletzt mit dem Vertrag von Versailles. Was denken Sie, aus dem Buch kommt es so ein bisschen raus, dass das der Punkt war, der Möller-Vandenbroek nach dem Krieg auch zum Anführer einer jungkonservativen Gruppe machte. Halten Sie das für richtig?
Es ist auf jeden Fall der Punkt, der, glaube ich, die meiste Zustimmung gefunden hat nach 1918. Und Möller-Vandenbroek ist, glaube ich, der, weil er natürlich auch der jüngste von den dreien ist, der am stärksten dieses Dilemma des Konservativismus verkörpert hat. Also auf der einen Seite ist er als Konservativer gegen den Liberalismus, also sozusagen gegen die Freiheit des Individuums, gegen die Pressefreiheit, gegen überhaupt alles, was Freiheit bedeuten könnte. Und auf der anderen Seite ist er aber auch hochgradig ablehnend der Kirche gegenüber. und vor allen Dingen auch dem Wilhelminismus gegenüber. Also sprich, was dem normalen Konservativen ja erstmal einleuchten müsste, dass quasi Kirche und ein starker Staat wie das Bismarckreich, das könnten ja so Sehnsuchtspunkte sein, aber das lehnt er auch komplett ab. Also er ist tatsächlich ein Konservativer und darum hat er auch diesen Begriff konservative Revolution geprägt. Also er ist quasi ein Konservativer im 20. Jahrhundert. Also einer, der auf der einen Seite eine große nostalgische Sehnsucht hat, aber diese Sehnsucht ist wahnsinnig ungenau. Also er weiß, glaube ich, gar nicht ganz genau, was er gerne hätte, aber er hat einfach ein starkes Unbehagen an dem, wie es gerade läuft.
Möller-Vandenbroek verbreitet patriotischen Zorn, ernährt Unzufriedenheit und Entfremdung mit der Republik und Stern nennt das den, Zitat, Übergang von übermäßiger Sentimentalität zu zügelloser Aggressivität, der sich im deutschen Denken vollzog. Zitat Ende. Und er schreibt eben, die Ideen Möllers packten Naturen, mit denen man nicht sprechen, nicht diskutieren konnte. Ist das auch eine Parallele zu heute?
Ja, klar, das ist ein bisschen das, was man einerseits vielleicht unter Populismus heute fasst, also dass man Dinge sehr polemisch, emotional, vereinfachend auf den Punkt bringt und ein weiteres Nachdenken damit eigentlich auch verhindern möchte. Und auf der anderen Seite verkörpert es eben ja doch diesen komischen, inneren, ungelösten Konflikt, den der Konservative natürlich in der Moderne hat. Also er profitiert ja vom wissenschaftlichen Fortschritt, von der Arbeitsteilung, von dem wachsenden Reichtum und so weiter und so weiter. Und gleichzeitig lehnt er das auf einer wiederum so grolligen Ebene auch alles ab. Und das unterscheidet ihn dann eben vom linken Kritiker, der relativ klar analysiert, was eigentlich die Widersprüche denn da sind, die das Ganze dann so problematisch machen. Stichwort Kapitalismuskritik. Und hier wird das dann immer so ins allgemein menschlich, allgemein seelische, oder Adorno hat es mal so schön das Immerige genannt oder Jargon der Eigentlichkeit. Also es wird so eine Soße über alles drüber gekippt, in der man sich dann so komisch bibberig aufgehoben fühlt. Aber wenn man mal anfingen würde, darüber nachzudenken, dann würde man merken, na, das führt ja nirgendwo hin. Das ist quasi nur einfach eine permanente Unmutsbekundung.
Fritz Stern beklagt ja, dass der Kulturpessimismus zu wenig als ja einendes und gefährliches Element in der deutschen Gesellschaft gesehen wurde und eben grundlegend war für die Möglichkeit des Aufstiegs des Nationalsozialismus. Gleichzeitig fühlt er sich in der Pflicht, sozusagen eine Ehrenrettung Nietzsches zu unternehmen, indem er die Unterschiede dessen Kulturkritik und Pessimismus zu völkischen Kulturkritikern herausarbeitet. Wie haben Sie das gelesen? Was war da so sein Motiv?
Ja, das ist tatsächlich, finde ich, fast die schwierigste Passage in dem Buch. Weil Nietzsche wird von allen natürlich auch als großer Kulturpessimist wahrgenommen. Das ist wirklich problematisch, dass man sagt, er soll es dann vielleicht doch nicht gewesen sein. Natürlich, auf einer ganz philosophischen Ebene kann man sagen, Nietzsche ist einfach viel intelligenter als die ganzen und sein Ressentiment ist quasi viel reflektierter und er kritisiert ja auch sehr stark das Ressentiment, kritisiert es dann natürlich wiederum mit leicht auch, sage ich mal, antisemitischen Zügen. Also es ist sehr schwierig und ich finde, die Mühe, die er sich bei den dreien gibt, gibt er sich bei Nietzsche dann nicht wirklich. Also man merkt, dass er den einfach nur quasi aus dieser Geiselhaft befreien möchte, was verständlich ist. Aber die Befreiung ist, glaube ich, viel komplizierter, als er es darstellt.
Die vorliegende Ausgabe enthält Vorworte von Fritz Stern. Sie haben das eben schon angesprochen. Einmal aus dem Jahr 1974 und einmal aus 2005. 1974, eben vor 50 Jahren, da warnte er davor, dass bei aller berechtigten Kritik am kapitalistischen System sich wieder ein übersteigerter Kulturpessimismus Raum greife, eben im Nachgang der 68er-Bewegung, diesmal eben von links. Und 2005 warnte er erneut vor Kulturpessimismus und Anti-Aufklärung in den USA. Das heißt also, die konservative Revolution hat den Nationalsozialismus lange überlebt?
Ja, klar. Das geht immer weiter. Und weil natürlich jede neue Krise führt wieder zu einer neuen konservativen Reaktion auf die Krise. Und das Problematische daran ist natürlich für jede Gegenwart, dass es immer sehr schwer überhaupt zu begreifen ist, was ist denn an der Kritik an der Krise oder an der Reaktion auf die Krise das tatsächlich Realistische und das politisch Sinnvolle? Und was ist daran ressentimentgetriebenes, grolliges, toxisches Unbehagen? Das ist aus der Rückschau natürlich, und das ist die große Qualität dieses Buches, kann man das irgendwie sehr schön auseinanderdividieren. Ich finde, für die Gegenwart ist es tatsächlich immer schwer und darum ist dieses Buch so hilfreich, weil es nochmal das Denken schult im Blick auf diese ressentimentgetriebene Art von Politik, dass man nochmal genauer versucht hinzuschauen, dass man nicht zu schnell immer mit den Urteilen ist, was quasi jetzt toxisch, böse, faschistisch oder vielleicht auch gerade nicht sein soll. Also es schärft sehr das Bewusstsein davon, was die Gefahren dieser Politik ist, aber gleichzeitig auch, was die inneren Widersprüche dieser Politik sind.
Bernd Stegemann war das über Fritz Sterns Buch Kulturpessimismus als politische Gefahr. Eine Analyse nationaler Ideologie in Deutschland. Bei Klett-Cotta verlegt, übersetzt von Alfred P. Zeller mit einem Vorwort von Norbert Frey. 467 Seiten, 25 Euro.